Nachdem Doris geduscht hatte, aßen sie in der Küche zu Abend. Philipp belegte einen Berg Brote und nahm sie mit. Anschließend kündigte Jo an, er müsse Ordnung in seinem Weinkeller schaffen, was hieß, dass er seine Gäste in Ruhe miteinander reden lassen wollte. Walde hatte wieder alle Gedanken, die seine Beziehung mit Doris betrafen, verdrängt. Jetzt war ihm so, als müsste er seine Affäre sofort gestehen. Je länger er wartete, umso geringer wurden seine Chancen, überhaupt noch mit Gnade rechnen zu können. »Wie lange möchtest du hierbleiben?« hörte Walde sich fragen. »Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an.« »Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir beschatten seit heute eine Menge Leute rund um die Uhr, auf Schritt und Tritt. Schorsch ist auch dabei.« Die schlechte Nachricht behielt Walde für sich. »Das hat doch hoffentlich nichts mit mir zu tun?« fragte Doris. »Nein, absolut nichts«, beruhigte er sie. »Nach 3 Mordopfern innerhalb von einer Woche ist bei uns Feuer unterm Dach. Stiermann dreht am Rad. Personal spielt auf einmal keine Rolle mehr.«
»Und du?«
Doris zögerte, bevor sie weitersprach.
»Was ist mit dir?«
»Was soll mit mir sein?« Jetzt fiel bei Walde erst der Groschen. »Du meinst, ob Stiermann wieder das LKA einschaltet?«
»Nein. Wie siehst du die Sache?«
»Welche Sache?« Walde war immer noch auf der Hut. Wusste Doris etwas von der letzten Nacht?
»Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Ich glaube, du musst dringend einmal ausschlafen.«
»Wieso?« Walde schaffte es nicht, ihr in die Augen zu sehen. Sein läutendes Telefon rettete ihn. »Bock, ja?« Grabe klang, als müsste er eine schlimme Sünde beichten. »Er ist weg.«
»Wer?«
»Schorsch!« »Das darf doch nicht wahr sein, wo bist du?«
»Am Stockplatz.«
»Sucht weiter, ich bin in 10 Minuten da.« Walde stand auf.
»Es scheint keinen richtigen Moment zu geben«, sagte Doris mit einem resignierenden Ton in der Stimme.
»Sorry, ich habe gar nicht gefragt, was du mir heute Morgen am Taxi sagen wolltest.« Walde setzte sich wieder.
»Hier.«
Doris legte ein Foto vor Walde auf den Tisch. Er besah sich die Aufnahme. Auf Anhieb sah er nur schwarze Linien, die ihn entfernt an eine Wetterkarte mit kreisförmigen Hoch- und Tiefdruckgebieten erinnerten. In der Mitte war wie das Auge des Orkans ein dunkler Punkt zu erkennen. Doris beobachtete seinen ratlosen Blick.
»Darauf ist es 10 Tage alt.«
Es hatte zu nieseln begonnen. Grabbe stand mutterseelenallein auf dem kleinen Platz in der Innenstadt. Walde stoppte neben ihm und ließ die Scheibe herunter. »Habt ihr ihn?«
Grabbe schüttelte den Kopf.
»Was ist mit seinem Auto?«
»Das steht noch am Bahnhof. Sonja ist da geblieben. Die anderen beiden sind die Kneipen in der Umgebung abklappern.«
»Ihr wart zu viert? Und trotzdem ist er euch durch die Lappen gegangen?« Walde konnte seine Wut nicht länger zurückhalten. »Wenn etwas passiert, mache ich euch verantwortlich.«
»Eigentlich waren wir zu dritt. Sonja ist ja noch am Bahnhof.«
»Das erklärt natürlich alles. Zu dritt war das ja auch nicht zu schaffen.« Waldes Tonfall wurde sarkastisch. »Wo und wie ist es passiert?«
»Da drüben, im Römertresen.«
»Darf ich raten?« Grabbe nickte. »Er ist nicht von der Toilette zurückgekommen.« Grabbe nickte wieder. »Gut, das konnte auch niemand ahnen, dass Schorsch einen so originellen Trick anwenden könnte.« Walde hörte seine Stimme über den Platz hallen. Er dämpfte seinen Ton. »Hat der überhaupt schon wieder seinen Führerschein?« Grabbe schaute irritiert. »Ich bin in der Gerüchteküche.« Damit ließ Walde seinen Kollegen stehen. Walde stellte den Wagen wenige Meter weiter vor einem Hotel ab. Er ging am Römertresen vorbei zum Hauptmarkt. Die Uhr von St. Gangolf zeigte kurz nach 11. In der Gerüchteküche saß eine Gruppe japanischer Touristen, ausschließlich Männer. Sie hatten mehrere Tische zu einer langen Tafel zusammengeschoben. Ein ganzer Wald von Weinflaschen hatte sich darauf angesammelt. Sie sangen mit geröteten Gesichtern ein Lied, bei dem sich Walde, vom unverständlichen Text einmal abgesehen, weder die Melodie noch den Rhythmus erschlossen. »Machen guten Umsatz, die Japaner!« Walde ließ sich auf einen Hocker vor der Theke nieder.
»Das sind keine Japaner, sondern Koreaner«, berichtigte ihn Uli, der hinter der Theke Gläser polierte.